Ich habe mit Katrin Hamm gesprochen. Katrin ist die Gründerin von Barrabe, einer Gewichtsdeckenbrand. Und sie hat als Deutsche die Firma aber in den USA gegründet, weil sie vorher für die Weltbank in New York tätig war. Und hat dort die Brand auf einen mittleren achtstelligen Millionenumsatz mittlerweile im Jahr skaliert. Und das vor allem auch am Anfang durch Guerilla-Marketing-Aktionen. Das hatten wir ja schon ganz lange hier nicht mehr im Podcast. Nicht das klassische SEO, E-Mail-Marketing oder Meta-Ads, sondern sie war auf Oprah's List ganz am Anfang und hat es darauf geschafft. Das ist eine Liste mit 20 Produkten, die Oprah zu Weihnachten empfiehlt. Und das gibt natürlich einen Boost. Oder sie hat ihr Produkt in 14 Netflix-Serien platziert oder auch zum Beispiel bei Sex in the City, wo das Produkt dann wiederum erklärt wird. Und auch das hat einfach unglaublich viel gebracht für ihre Markenbekanntheit, aber auch für die Sales und sie zum Schluss auch dorthin gebracht, wo sie heute ist. Und jetzt möchte sie das Ganze nochmal in Deutschland wiederholen, hat damit letztes Jahr auch gestartet, Barrabe auf den deutschen Markt zu bringen und das hat auch unglaublich gut funktioniert. Sie hat bei uns im Podcast darüber erzählt, wie sich die USA und Deutschland unterscheiden, was Gründen angeht und warum sie auch nochmal in den USA gründen würde und hat da einfach wirklich zwei sehr gute Brillen. Einmal für Deutschland, ihren Heimatmarkt und für die USA auf. Was funktioniert in den USA, was in Deutschland gar nicht funktioniert und vice versa. Ich fand es super interessant. Ich habe schon mal eine Folge mit Katrin gehört und ich wusste, ich muss sie unbedingt für einen Podcast gewinnen. Und jetzt, als sie einmal im Jahr jetzt aus New York da war, hat es geklappt. Ich habe mich so sehr gefreut und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Es ist wirklich mal wieder so eine Fairytale-Founder-Story und ja, jetzt geht's los. Hallo liebe Katrin, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und fühle mich richtig geehrt. Du hast gerade gesagt, du bist nur ein bis zweimal im Jahr aus New York hier, vor allem jetzt auch hier in Hamburg und dann nutzt du die Zeit und sprichst mit mir, da freue ich mich sehr drüber. Ich bin das erste Mal auf euch aufmerksam geworden und auch auf dich und ich konnte nicht aufhören zuzuhören, als du im OMR-Podcast warst und deine Geschichte erzählt hast und dann dachte ich, okay, das müssen wir unbedingt bei uns in Podcast holen. Ich fand das so, so spannend aus ja, ganz vielen Blickwinkeln auch, weil du in den USA gegründet hast, welcher der Blickwinkel, der uns hier vielleicht auch manchmal so ein bisschen fehlt und vor allem auch das Produkt. Aber stell dich doch gerne mal vor mit ein, zwei Sätzen und auch welches Produkt du auf den Markt gebracht hast.
Ja, gerne. Ich freue mich, dass ich hier sein kann, im schönen Hamburg, im regnerischen Hamburg.
Sehr regnerisch, wir sind alle hier gerade reingerannt.
Ja, ich bin Katrin Hamm. Ich habe 2018 Barrabe gegründet. Und wir haben eben mit Gewichtsdecken angefangen. Gewichtsdecken war eben damals, kannte das noch keiner. Ich glaube, hier in Deutschland ist es auch noch vielleicht was, was nicht jeder kennt. Das sind diese schweren Decken. Also die können schon mal irgendwie 7, 8, 9 bis zu 10 Kilo schwer sein. Und die helfen einem besser zu schlafen. Und das war so was, das erste Produkt, als ich eben das da auf den Markt gebracht habe. Und ja, die Geschichte, ich war damals eben Vollzeit angestellt, noch bei der Weltbank, hatte irgendwie auch gar nicht vor zu gründen, aber hatte eben, sage ich mal, selber Schlafprobleme, war sehr viel unterwegs im Job und hab selber nach einem Produkt geguckt und vieles ausprobiert, dann auch so in diesem Bereich mit Sleep und Sleep Optimization und ja, das war wirklich wie so eine Wunderdecke für mich und hat mich dann auch dann, sage ich mal, dazu bewegt, dann auch meinen Job zu verlassen und dann irgendwie Mitte 30 noch irgendwie Häkeldecken im Internet zu verkaufen.
Wie lang ging diese Phase, als du die Schlafprobleme hattest, das erste Mal gemerkt hast, okay, jetzt hilft mir eine Gewichtsdecke doch sehr, zu dem Punkt auch, dass du dann wirklich gesagt hast, ich verlasse meinen sehr sicheren, sehr guten Job bei der Weltbank, um ein Unternehmen zu gründen?
Ja, ist eine gute Frage und vielleicht muss ich da nochmal so einen Schritt zurückgehen. Also ich habe sehr lange studiert. Also ich habe erst in Deutschland meinen Master gemacht und habe dann nochmal auch in den USA einen Master gemacht an der Columbia University und dann promoviert und dann an der Weltbank angefangen. Also schon so ein gutes Stück irgendwie an Studium zurückgelegt. Ja. Und als du dann auch so diesen Job an der Weltbank als Economist, als ich den dann ergattert hatte sozusagen, meine Eltern haben sich dann so gefreut, so endlich hat das Mädchen irgendwie jetzt mal einen Job nach dem ganzen Studium. Da ist es, glaube ich, dann auch nicht so naheliegend, dass man dann irgendwie sofort sagt, ja, jetzt mache ich irgendwie, gründe ich mal was so aus dem Bauch heraus. Das war auf jeden Fall schon so ein längerer Prozess. Und ich habe dann auch bei der Weltbank, also ein Teil von meiner Aufgabenstellung da war, auch mit so kleinen und mittelständischen Unternehmen und weiblichen Unternehmen zu gucken, wie man die finanzieren kann, weil oftmals eben die auch, also hier ist ja schon in Deutschland oder in den USA schwierig, irgendwie in dem Bereich irgendwie Geld zu raisen, Funding zu bekommen. Und in Entwicklungsländern ist das ja fast noch unmöglich. Und da habe ich schon so gemerkt, das ist halt irgendwie fast sehr schwierig. Also das ist schon Hardship, was man da irgendwie als Early-Stage-Unternehmer, also ich hatte immer super Respekt dafür, aber habe mich nie so gesehen, okay, das könnte ich vielleicht auch sein. Es war dann eher, ich war dann von Washington, bin ich dann irgendwie zweimal innerhalb von kürzester Zeit versetzt worden, war erst dann in Dubai für eine Weile, habe da im Mittleren Osten gecovert und bin dann weiter nach Indien gegangen.
Ja.
Und ich war schon immer so ein leichter Schläfer, also auch so genetisch, als ich da die Tests später gemacht habe. Ich habe, also bin einfach ein leichter Schläfer schon als Kind. Und wenn du dann aber das kombinierst mit halt wirklich sehr viel Reisen, sehr viel Stress, irgendwie dauernd die Zeitzone zu wechseln, da war dann schon so eine Phase, wo es mich halt wirklich auch so betroffen gemacht hat, dass ich irgendwie nicht so morgens so einen Kaffee und dann kommst du irgendwie wieder irgendwie auf, aber es ist einfach einen ganzen Tag, bist du dann irgendwie fast schon groggy. Und da bin ich dann irgendwie so, habe ich erstmal geguckt, was gibt's denn so? Und als ich dann auf diese Gewichtsdecken irgendwie gestoßen bin, dann ist so ein bisschen so ein, gibt's so zweimal, so einmal so ein Aha-Moment für mich selber. Ich so, ach krass, das funktioniert. Also du legst die Decke drauf. Ich hatte die damals aus Deutschland aus einer Apotheke bestellt. Dann kam dann dieser schwere Gewichtssack an, der irgendwie dann irgendwie orange, blau, irgendwie so ein kunterbunt. Und also nichts, was du irgendwie im Bett haben willst. Aber ich habe das dann draufgelegt auf mich und dann habe ich irgendwie auch schon so gemerkt, wie ich so ruhiger werde, wie mein Nervensystem einfach so, das ist so, ich wieder durchatmen und dann auch einfach eingeschlafen und durchgeschlafen auch. Und dann dachte ich so, cool, das ist ja super Produkt. Und dann merkst du aber, machst ein bisschen mehr Research und merkst dann so diesen Market Gap, diese Lücke, und zwar auch dann erstmal aus eigener Persönlichkeit. Ich habe halt immer drunter geschwitzt, weil wenn du halt irgendwie aus 10 Kilo Plastik da drunter legst, da kannst du halt nicht
in
acht
Indien.
Stunden, ja, in Indien, ja, zwar Klimaanlage, aber trotzdem, also dann ist so, okay, bin ich trotzdem wieder aufgewacht, das kann doch nicht sein, das ist seit 30 Jahren, gibt es schon diese Gewichtsdecken, die für Kinder mit Sensory Disorders und irgendwie so viele Studien einfach schon gab, warum hat denn da irgendwie nicht jemand schon mal irgendwie was weiterentwickelt? Und da war dann so schon so ein Aha-Moment, ich so, ach krass, das funktioniert, das Ding, und keiner hat irgendwie bisher was dran gemacht. Und ich habe dann erstmal, ich würde sagen, fast ein ganzes Jahr für mich so privat rumgetüftelt. Research gemacht, Market Research, Produkt Research. Wie könnte man das Ding denn jetzt luftdurchlässig machen, ohne diese Plastikkügelchen? Und da hatte ich dann auch einfach noch meinen Job, habe das dann irgendwie dann abends in meinem aus Indien heraus dann da einfach da vor mich hingetüftelt. Und erst als ich so diesen kleinen Prototypen hatte, die kleine Decke, und dann auch so das Feedback kam von Leuten, so, ach, das ist ja cool, also so mal das draufzulegen und das funktioniert. Und dann hatte ich mit meiner Chefin gesprochen und die meinte so, hey, ich finde es cool, wir machen ja eh hier Unternehmersupport, warum probierst du nicht irgendwie ein Unternehmen aufzubauen um dieses Produkt, dokumentierst alles schön und falls nicht klappt, kommst halt nach einem Jahr wieder zurück.
Okay, hättest du es ohne das gemacht?
Nee. Also ich glaube schon, wenn du lange studiert hast, Mitte 30 bist, ich bin auch nicht so risikofreudig. Also wahrscheinlich jetzt würden Leute, die mich kennen, sagen, nee, du bist risikofreudig. Aber ich glaube zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil ich ja noch relativ neu in meiner Karriere.
Ja.
Nee, ohne das hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht. Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, coole Idee, vielleicht gucke ich mal, dass ich mir eine Decke selber anfertige und mache dann aber weiter. Das hat mir schon extrem geholfen, so dieses Psychologische, weil ich glaube, der Unterschied halt nochmal, wenn du jünger bist zu gründen oder halt schon dann Mitte 30 bist, ist schon nochmal, du hast dann auch viel, und gerade ich habe dann eben mit Leuten dann auch studiert oder auch promoviert, die gerade in der Zeit dann sehr toll Karriere gemacht haben. Das ist ja die Zeit, wo du dann wirklich eine Stufe nach der anderen nimmst. Dann fängst du an, schöne Urlaube zu haben und so weiter. Und das geht ja dann alles weg. Ne? Und da musst du schon nochmal zweimal überlegen. Und auch so am Anfang, als du dann da sitzt und dann auch das, also du hast deinen Laptop zurückgegeben, du hast dein Handy zurückgegeben, du hast dein Diplomatenpassport zurückgegeben und dann bist du halt nur noch Katri, ne? Du bist nicht mehr irgendwie Weltbank Economist. Du sitzt halt irgendwie jetzt wieder zu Hause rum wie ein Student, ne, vorm Laptop und versuchst dann irgendwie was. Und dann auch, wenn du dann wieder mit Freunden, die so, ja, ich gerade irgendwie so cool, ich habe jetzt in der Konferenz präsentiert, ich habe eine Beförderung bekommen. Und jetzt, was machst du denn, Katrin? Ja, ich versuche gerade die Website. Und dann merkst du schon so, und es haben auch Freunde mir später, haben die auch alle gesagt, die meinten, ich hätte eine Midlife-Crisis. Also mich hat dann auch niemand so richtig für voll genommen. Ich so, ja, lass die mal irgendwie jetzt ein Jahr machen. Und dann geht die wahrscheinlich auch wieder zur Weltbank zurück. Aber es hat irgendwie keiner, also ja, du sitzt dann schon so und es sagt dir vielleicht keiner ins Gesicht, aber viele denken so, komisch. Mhm. Vielleicht auch so in dem Umfeld, da ich vielleicht auch nicht am Anfang so ein unternehmerisches Umfeld hatte. Später, wenn du dann irgendwie das aufbaust, sagen alle, cool, mach mal, ist so ein anderer Vibe. Aber ich war ja mehr mit den Leuten, die irgendwie lange studiert haben und eine Corporate Career. Da fanden das alle so, pff, das ist ja doof oder nicht doof, aber es wäre jetzt nicht für mich. Also war jetzt niemand, wo irgendwie mich so groß angespornt hat. In der
kann ich so gut nachvollziehen. Auch wenn wir stellen die Frage ja so oft im Podcast, auch irgendwie über die letzten 6, 7 Jahre und immer wenn die Frage gefallen ist, wann hat man für sich so gemerkt, dass der richtige Moment jetzt ist, das irgendwie auch zu gründen oder all in zu gehen? Ich glaube, ist am meisten die Antwort gefallen, ja, als ich gemerkt habe, dass ich nichts zu verlieren habe. Und das haben halt, sagen im Endeffekt eigentlich meistens die Leute, die halt irgendwie eben noch nicht die großen Ausgaben haben, die keine Kinder haben, kein Haus abzubezahlen und irgendwie auch sagen, der Job, den weiterzuführen, den ich damals hatte, wäre irgendwie das Worst-Case-Szenario gewesen. Und von daher, das kann ich so gut nachvollziehen, was du sagst. Und vor allem, wenn man dann noch nicht dieses Gründer-Surrounding hat und auch in der Zeit, 2018 hast du gegründet, ne? Ich weiß nicht, wie es da in den USA war, aber ich kann es ja ein bisschen nachvollziehen. Als wir gegründet haben, war auch 2018. Da war das auch noch nicht cool. Und ich habe auch an so einer BWL-Uni studiert, wo alle ins Corporate sind. Und ich hatte auch niemanden, der gesagt hat, ja cool, eine Agency oder irgendwie. Ne? Und selbst meine Cousins, die ja eigentlich das coolere Produkt gegründet haben mit Socken und da auch eine Lifestyle-Brand irgendwie draus gemacht haben, da hat auch am Anfang niemand applaudiert.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist so ganz wichtig, relativ schnell, vor allem wenn man jetzt nicht dieses Unternehmerumfeld hat, sich die Unternehmer zu suchen. Also das ist, würde ich sagen, ist so Aufgabe Nummer eins, versuch dich. Und ich habe dann eben auch Stück für Stück, ich habe viel so Cold LinkedIn Outreach gemacht. Und so, die haben irgendwie was gemacht in dem Bereich. Ich schreibe einfach mal an, ob ich irgendwie mal eine halbe Stunde mit denen sprechen kann.
Ja.
Und weiß ja, wie Unternehmer sind, die sind echt offen. Und da gibt es so viel dann irgendwie eine positive Nachricht. Und dann so, welches Warenlager benutzt, wie machst du das? Und dann ist so irgendwie ein komplett anderes Mindset da, was dich dann auch dann durch diese Phasen, die Hochs und die Tiefs, die es ja viele Tiefs dann auch am Anfang gibt, dann da praktisch sieht man sich gegenseitig unterstützt.
Und wo standst du dann nach dem Jahr?
Genau, also nach einem Jahr, ich habe ja angefangen, erst eine Kickstarter-Kampagne zu machen und habe da halt relativ schnell diesen Product-Market-Fit gesehen. Also wir haben dann, ich glaube, 250.000 irgendwie innerhalb von einem Monat geraced. Das hatte mir dann irgendwie genug. Also da konnte ich dann auch den ersten Batch halt produzieren dafür. Und also ich sag mal, wir waren relativ schnell dann, also da war so viel, sag ich mal, Nachfrage da nach dem Produkt, weil es dann in dem Moment schon so diese Schlafrevolution, die war dann gerade schon in den USA. Es gab Casper, die, ich glaube, 2015, 2016. Und jetzt ist so dieses, okay, es gibt diese Mattress in a Box. Das war so diese erste Wave, wo auch dann dieses, auch in, sag ich mal, in der jüngeren Generation, dieser Fokus auf Schlaf dann auf einmal war. Und dann auch Gewichtsdecken waren dann schon in den USA bekannt. Und wir haben auch in der Kickstarter-Campaign 80% der Bestellung kam aus den USA. Mhm. Das war dann auch so ein No-Brainer. Wir hatten die offen gelassen. Und dann ist so, okay, das ist halt irgendwie, interessiert in Deutschland halt niemand. Ja. Und dann war eigentlich die Frage eben klar, dass wir halt in den USA starten. Und ja, nach einem Jahr hatten wir dann das Produkt fertig. Wir hatten schon das erste Geld geraced. Und im Dezember, also Dezember 2018, sind wir dann mit der D2C-Seite live gegangen. Und da hatte ich, erinnere mich noch, ich glaube, ich hatte 800 Decken produziert. Und ich dachte ja, das hält ein Jahr oder so. Ja. Und die waren innerhalb von 2 Wochen dann ausverkauft. Also wir hatten dann relativ schnell dann so auch das Word of Mouth, dass die Leute halt sagen, hey, ich habe das noch einer Freundin empfohlen, meiner Mutter empfohlen. Waren dann auch relativ schnell ausverkauft. Und dann war halt der erste Fokus, okay, wir müssen die Produktion erweitern, weil das war auch eine Geschichte, dass halt da das Produkt neu war, musste ich ja dann auch, also ich konnte jetzt nicht zu so bestehenden Lieferanten gehen, sondern wir mussten wirklich die Maschinen dazu selber bauen. Also das Scaling hat so ein bisschen Zeit gebraucht. Aber ich hatte zumindest so diesen Moment, wie so, okay, da ist was. Es ist jetzt nicht so, ich muss jetzt pushen, dass das Produkt, das hat man auch manchmal, du merkst ja, wenn du ein neues Produkt launchst und dann ist das ein Success. Du weißt das, glaube ich, innerhalb einer Woche, weißt du, ist das, wird was das Produkt oder das wird nichts. Und das ist halt so dieser Push oder Pull. Und da war so ein Pull eben von dem Produkt da, dass ich wusste, okay, da ist ein Markt dafür da. Und dann sahen die halt auch schöner aus, weil wir haben ja diese Strickdecke mit der Bio-Baumwolle und in vielen Farben gemacht, dass wir dann auch relativ schnell, ist dann West Elm, das ist ein großer Retailer, also Möbel-Design-Geschäft.
Kann man wie mit West Wing so ein bisschen vergleichen,
genau,
hier, ne?
Genau. Ja. Und ja, die haben so, hey, wir haben schon länger uns auf Weighted Blankets, haben wir mal geguckt, aber die fanden wir halt so hässlich und dann halt seid ihr um die Ecke gekommen. Sie sind ja super schön und hatten dann auch relativ schnell dann auch eine Retail. Also wir waren 5 Monate dann live auf D2C und waren dann schon in einem der, sag ich mal, coolsten führenden Retailern dann auch mit drin. Das ging dann also, würde ich sagen, relativ fix. Dann, also dass ich da gemerkt habe, da ist wirklich was dahinter.
Wie viel bestellt dann so ein West Elm in der ersten Order?
Ich glaube, die haben sogar für uns schon 500.000 im ersten Jahr bestellt, ja.
Okay, wow.
Ja, die haben irgendwie 140 Läden.
Ja.
Ja, das weiß ich noch. Da mussten wir dann die ganzen Tests erst bestehen und die sind dann irgendwie von Singapur sind dann diese ganzen Lieferantenchecks gemacht worden, weil du musst ja die ganzen Zertifikate haben. Das war schon, wo wir dann also wirklich geguckt, okay, wir müssen das noch upgraden und hier noch eine Zertifizierung. Und als wir aber dann die Bestellung hatten, also ich glaube, das war mehr sogar als 500.000, was die uns dann gegeben haben schon.
Als du live gegangen bist mit dem Shop, wie habt ihr die ersten Bestellungen in diesen 2 Wochen generiert? Waren es dann quasi Word of Mouth von den Kickstarter-Leuten oder habt ihr auch direkt irgendwie Ads geschalten oder hattet ihr schon eine E-Mail-Liste oder wie habt ihr es gemacht?
Also wir hatten von Kickstarter eine E-Mail-Liste und Kickstarter-Leute sind immer sehr generous, also die kaufen dann auch nochmal eine zweite und dritte Decke. Das war, würde ich sagen, das meiste kam dann von Leuten, die schon irgendwie auf Instagram uns gesehen haben. Aber was ich auch sagen muss, wir haben in den ersten 6 Monaten keine Ads geschaltet. Nicht, weil das so schlau wäre, sondern einfach, weil ich nicht, weil ich nicht wusste, wie es, also ich habe Performance-Marketing war was für mich eben neu war. Und ich musste halt erst, also das, wir hatten ja auch kein großes Budget. Also ich hatte eben am Anfang 120.000 von meinem eigenen Kapital, also von meiner Rente, die Rentenversicherung, die ich bei der Weltbank hatte, eingebracht. Aber so, wir hatten relativ schnell, was wir eben gemacht haben, bevor wir gelauncht haben, war Seeding. Also wir sind dann irgendwie, also was heißt wir, ich bin dann in New York umhergegangen und habe dann sozusagen Editors und in den USA sagt man so Tastemakers einfach unsere Decken geschenkt und sag so, hey, wenn du die gut findest, kannst du vielleicht drüber schreiben oder irgendwie mal einen Post machen. Und in der Zeit war es wirklich auch noch, dass du von relativ großen Influencern für einfach nur ein Gifting, wenn die das Produkt gut fanden, irgendwie zumindest eine Story oder einen Tag sogar bekommen hast. Also gerade in der Zeit hatten wir dann auch so dieses Word of Mouth. Wir hatten da noch nicht Oprah. Das war nochmal
da kommen wir gleich zu.
Ein zweiter Hype. Aber wir hatten relativ schnell Fast Company und haben dann auch im ersten Jahr so einen Innovation Award gewonnen. Weil mir war auch klar, so wir sind eigentlich so diejenigen, die halt die Kategorie erstmal aufbauen müssen. Ne? Und ich wusste auch, wir haben ja kein Budget oder nicht viel gehabt, wenn jetzt irgendwie ein großer Matratzenhersteller oder so irgendwie das auch machen will oder dann auch Marketing macht, dann wäre es für uns wahrscheinlich, dann wären wir weg gewesen, weg vom Fenster. Also habe ich auch versucht, dann bewusst so, okay, gerade diese Awards, ne, diese Innovation Awards, Design Awards, also hier ist, glaube ich, in Deutschland der Red Dot Award, ist, glaube ich, ganz bekannt, versucht zu gucken oder Es gibt dann diese Listicles, die besten Matratzen. Dann hatte ich dann auch die angeschrieben, meine so, hey, ich weiß, ihr habt noch keine Gewichtsdecken, Best-Gewichtsdecken als Kategorie, könnt ihr das vielleicht aufmachen? Das war so das Erste, wo ich irgendwie versucht habe, erstmal diese Kategorien zu etablieren und schauen, dass wir dann halt die Positionierung bekommen, weil wir waren ja die Ersten, weil über den Zweiten schreibst du halt dann doch nicht mehr. Und das war sozusagen dieses erste Flywheel, das wir dann bekommen haben. Aber ja, wirklich nur zu gucken, was ist ein Editor irgendwie bei Fast Company, die über Innovation schreiben, die über Sleep schreibt, die anschreiben, sagen, hey, ich kann ich dir eine Decke schicken, hier ist eine kurze Slide. Und das hat super gut funktioniert.
Also ich höre so ein bisschen raus, würde heute nicht mehr so funktionieren in dem Umfang.
Ich glaube, wenn du ein gutes, innovatives Produkt hast, also wenn so die Sterne zusammenkommen, gerade Schlaf ist ein Riesenthema. Casper hatte da, glaube ich, gerade, weiß ich nicht, ob sie schon die Milliardenbewertung hatten, aber es war so, Schlaf war so ein Thema und du kommst mit einem Produkt, das komplett eben neu ist, was aber schon so Traction hat. Ich glaube, das kann immer noch funktionieren. Was, glaube ich, schwieriger ist, jetzt mit kaum Budget jemanden dafür sich über, weil gerade Content Creators oder Influencer war damals noch nicht so professionalisiert, da jetzt irgendwie jemanden was umsonst zu geben und das dann zu hoffen, dass die posten, ich glaube, das ist schwieriger auf jeden Fall heutzutage. Das ist, glaube ich, eine Strategie, ja, die man irgendwie, klar, kann immer noch funktionieren, wenn du irgendwie ein, zwei gute Leute findest. Ja. Wir machen das auch immer noch als Strategie, dass wenn wir ein neues Produkt haben und dann gibt es jemanden, die einfach da sich verlieben in das Produkt. Aber so ganz ohne Budget, glaube ich, schon ist schwieriger heute.
Und dann, du hast gerade schon angesprochen, kam Oprah.
Genau, also
wann war das?
Als eine, das war 2019. Und zwar hat Oprah hat ja jedes Jahr diese Weihnachtsliste, also Oprah's Favorite Things. Und da fängst du dann im Juni, stehst du dann Schlange. Und da hat sie dann praktisch, werden dann die ganzen Produkte da erstmal vorgesammelt. Und dann macht ihr da irgendwie ein schönes Paket oder schreibt so ein Letter, liebe Oprah, hier ist mein Produkt, guck's dir doch mal an. Und dann hörst du aber auch eine Weile nichts, also da hast du da nicht irgendwie Einfluss oder so. Und ja, die kommt dann im Dezember eben raus und dann haben wir dann Ende November, haben wir gehört, ja, ihr habt seid auf der Liste. Und ich so, ach, krass, das ist ja, und ja, das ist dann nochmal eine andere Scale, die du hast. Da ist dann fast die Webseite irgendwie zusammengebrochen, als dann diese Liste live gegangen ist, weil das ist dann auf Oprah.com. Sie hat damals auch die Amazon-Partnerschaft dann gehabt und
alle Produkte, die auf ihrer Liste sind, müssen bei Amazon erhältlich
genau,
sein.
Genau, die sind dann auch auf Amazon dann auf dem Top-Tab gefeatured worden und dann wird das natürlich auch über die ganzen anderen Medien gesynkt. Das heißt, sobald die Liste droppt, siehst du von People Magazine über Home, alles Mögliche ist, denn Oprah's List ist live und du kriegst dann wirklich so ein Flywheel.
Das ist so verrückt. Ich habe mir, als ich den Podcast gehört habe und das erste Mal habe ich von Oprah's List durch dich quasi in einem anderen Podcast gehört, habe ich mir die Liste auch mal danach dann angeschaut. Die ist ja auch schon umfangreich, ne? Also so super viele Unterkategorien.
Genau.
Weißt du, wie viele Produkte sich da drauf bewerben? Weil wenn es so ein Riesending ist, müssen sich doch unglaublich viele drauf bewerben.
Sehr viele. Also die haben ja ein ganzes Team, die auch das vorselektieren. Also ich habe ja, als ich in dem Raum war, um meine Decke dort abzuliefern, keine Ahnung, tausende von Produkten waren da drin. Also das ist wirklich ein ganzes Stockwerk, wo da irgendwie alle möglichen Sachen. Ich weiß auch nicht, wie die dann am Ende das aussortieren oder wie das ihr vorgestellt wird. Aber da ist ja auch keine Restriction. Also da wird keiner jetzt gestoppt. Ne?
Ja.
Also ich kann da jetzt wieder hingehen, du kannst da hingehen. Da sagt jetzt auch keiner Nein, wenn du ein Produkt ablieferst.
Aber man kommt nicht zweimal drauf. Könntest du jetzt nochmal hingehen?
Gute Frage.
So 6 Jahre später?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube nicht mit demselben Produkt.
Ja.
Glaube ich nicht. Aber das ist eine gute Frage. Weiß ich gar nicht, ob ich ein zweites Mal mit einem anderen Produkt nochmal drauf kommen würde. Also mit demselben Produkt habe ich zumindest, glaube ich, kommst du nur einmal drauf. Ja. Die Liste muss man auch sagen, das war auch 2018. Jetzt hat die ja so viele Subcategories und es ist wirklich nochmal viel größer geworden. Damals, als wir 2019 auf der Liste waren, waren das weniger als 20. Das heißt, da hast du auch nochmal, der Attention Span ist dann nochmal viel größer, als wenn du jetzt irgendwie, glaube ich, 200, 300 in der Kategorie hast mit den Subcategories. Ja. Das ist natürlich
20 Produkte waren da drauf. Ja. Okay, das ist natürlich, da hat man natürlich so viel Attention.
Mega Attention, ja.
Was hat Oprah davon? Kriegt sie so eine Provision von Amazon an jedem verkauften?
Genau, Provision von Amazon. Von uns selber hat sie jetzt irgendwie, wir haben jetzt keinen Cut oder irgendwie was. Also da musst du auch keine Gebühr oder ist komplett kostenlos. Also lieferst das und ich denke mal, sie hat ja dann dadurch, dass die Liste schon so viel, also ich glaube für sie ist halt, wenn du neue innovative Produkte hast, ist das praktisch für die, glaube ich, ein Win-Win. Aber besides jetzt der Commission für Amazon musst du nichts bezahlen. Ja, also ist ein guter Hack.
Spannend. Ja. Und dann diese Liste geht dann irgendwie Anfang November live und an dem Tag merkt man direkt, da geht es jetzt
auch. Und da ist ja dann in den USA auch dann der Black Friday, wo dann alle dann Amerikaner anfangen für Christmas das Shopping eben aufzubauen. Und das läuft dann praktisch, ja, du hast dann komplett November und ganzen Dezember dann die Sales. Ja.
Das klingt wie so ein Fairy Tale, muss man sagen, dass das auch direkt so 2019, ne, ein Jahr nach der Gründung, dass das dann so das funktioniert
ist auch,
hat.
Man hört ja dann auch so, wenn man dann in dem Founder Circle ist, dass es eigentlich gibt es Leute, so, ich bin jetzt zum fünften Mal irgendwie schon dabei, versuche mein Produkt, ich habe jetzt nochmal was anderes gemacht. Also, dass man irgendwie jetzt beim ersten Mal schon reinkommt, ist mega. Also, was normalerweise Leute halt versuchen, ist, dass du jedes Jahr dich halt anstellst und guckst, maybe, vielleicht ist dieses Jahr irgendwie mein Shot. Aber ja, da eben jetzt reinzukommen und ist, ja, muss man, es gehört auch Glück dazu.
Wo seid ihr dann ungefähr umsatztechnisch so in den ersten 2 Jahren gestanden? Also als 2019, dann, das muss ja auch richtig erfolgreich gewesen sein, Oprah, dann damit habt ihr ja abgeschlossen, ne?
Genau, also wir sind relativ schnell dann auch gewachsen dadurch. Ja. Und ja, ich glaube, beim ersten Jahr, ich glaube, es müssten ungefähr 12 Millionen schon gemacht haben.
Im ersten Jahr?
Im zweiten Jahr.
Im ersten vollen. Okay. Ja.
Also es war wirklich wie eine Rakete am Anfang. Auch viele Fehler dann passiert, weil wenn du irgendwie, im ersten Jahr hatten wir, glaube ich, 1 Million.
Ja.
Also Stück für Stück. Dann haben wir die Produktion dann irgendwie auch hoch und dann halt wirklich, dann ging es wirklich durch die Decke. Und
würdest du auch bis heute sagen, der größte Peak war Oprah? Ihr hattet ja danach auch noch so sehr viele Serienplatzierungen.
Ja.
Also auch was super Ungewöhnliches. Deswegen, das fand ich so spannend auch an deiner Geschichte, weil da so viele einzelne Punkte dabei waren, wo man gedacht hat, okay, das habe ich selten jetzt in einem Podcast gehört, so darüber zu skalieren.
Ja, also ich glaube, der nächste Peak war dann wirklich auch richtig Marketing, klassisches Marketing zu machen, Performance-Marketing, SEO, Landingpages, also die ganzen Sachen, die ich irgendwie vorher nicht wusste, wie man das macht. Dadurch, dass wir dann sozusagen die Traction hatten, konnten sich dann auch die Leute einstellen, die sich damit auskannten. Ich glaube, das ist immer noch, also wie man Ads macht. Damals war es auch einfach, hast eine Static Ad und dann reicht das irgendwie für 2 Monate. Jetzt ist das ja auch ein bisschen anders. Aber ich glaube, das ist so irgendwie, wenn ich es nochmal neu machen würde, würde ich natürlich versuchen, Performance-Marketing von Anfang an auch mitzumachen, aber weil man kann sich jetzt auch nicht auf Oprah verlassen. Aber dann so wir haben halt weiterhin immer versucht, sag ich mal, so Hacks zu machen oder so Guerilla-Style-Marketing.
Ja.
Und eine Sache war dieses Placement für Netflix-Shows. Und dadurch, dass unsere Decken halt auch immer, sag ich mal, gut aussehen für Set-Designs, habe ich damals eben so ein Netzwerk von, also es gibt eigentlich in den USA, sind immer wieder eine Handvoll von Set-Designers, die irgendwie die ganzen Netflix-Shows produzieren. Und die sagen so, ja, ich habe jetzt eine Show upcoming und da brauche ich irgendwie eine grüne Decke, eine graue Decke und eine blaue Decke.
Ja.
Schick mir die innerhalb von 2 Tagen in dies und das Studio. Kein Problem, schick mir da raus. Du hast keinen Eingriff auf die Storytelling oder ob die Decke platziert wird, ob die Szene rausgeschnitten wird. Also du gibst einfach nur das Produkt eben. Aber du hast halt dann, kannst auch Glück haben. Ne? Also wir haben, weiß ich nicht, wie viele hunderte von Shows jetzt schon so geseedet. Und dann gibt es irgendwie viele, wo einfach, manchmal sehe ich so, oh, ist in der Ecke, ist das unsere Decke? Ja, vielleicht, wahrscheinlich. Ja. Aber wenn du halt richtig Glück hast, dann kommt die Decke dann in Storytelling halt mit rein. Und
dass die quasi erklärt wird,
genau,
so ein bisschen.
Dass die erklärt wird. Und wir haben das auch so gesehen, also dass die Strategie funktioniert, weil also gerade, ich glaube, so das Sex in the City Sequel, das war so, also da hat die Cynthia Nixon, die Miranda spielt, die hat die Decke und hat dann praktisch dann eine von den Szenen praktisch in der neuen Sequel dann von Sex in the City eben mitproduziert und dann auch hat da die Regie gehabt. Und da waren dann natürlich die Decken super. Und da war auch so viel Hype dann auch über dieses Sequel. Das war nochmal ein riesiger Moment.
Und sie hat die erklärt, sie hat dann irgendwie gesagt,
also wir hatten
so,
dann praktisch
ich
in dem
heim,
Kinderzimmer
unter die
und das war dann in der Szene dann auch mit drin, mit Charlotte und ihrer Tochter.
Ja.
Und dieser kleine Hund war da noch dabei.
Ja.
Das war nochmal so ein Moment. Aber so generell, wir hatten dann auch mal Murders in the Building mit Steve Martin, wo er auch dann die Decke und das dann nochmal beschrieben hat und sehr, also Comedic dann irgendwie meinte, it feels like a cozy dog. Mhm. Wenn du halt so dieses, also über Momente hinweg das hast und da hatten wir jetzt einige davon. Am Anfang, wenn mal irgendwie eine Gewichtsdecke, wenn überhaupt eine Gewichtsdecke in der Show oder so war, waren es immer diese alte Style, also die mit Plastikkügelchen mit drin, mit diesem grauen Filter. Und wenn man jetzt sieht, irgendwie jetzt ist so synonym mit Gewichtsdecke eigentlich mein Style, also die Häkeldecke. Ja. Und auch so, wenn jetzt immer die Sachen drin kommen, ist halt irgendwie in den ganzen Shows und das ist halt irgendwie über die Jahre hat unser Seeding dann irgendwie so diese Perspektive geschiftet, dass irgendwie jetzt irgendwie fast schon synonym mit Gewichtsdecke unser Style irgendwie gezeigt wird. Und das war natürlich auch, glaube ich, schon so Kategoriebildung, aber dann halt auch, einfach muss man das mit Zeit irgendwie zu gucken, dass man in den richtigen Stellen dann irgendwie das Bewusstsein dann von den Konsumenten so schärfen kann.
Kann man sagen, dass man keinen großen Uplift merkt bei Serien, wo die jetzt ohne Erklärung auf dem Bett liegt, weil ich es noch nicht so verstehe? Oder und dann mit Erklärung natürlich schon? Oder ist es so, wandelt sich sogar dahin, dadurch, dass jetzt mehr und mehr eure Decke verstehen, so wie du gerade gesagt hast? Viele wissen jetzt, okay, Gewichtsdecken, die gibt es mittlerweile auch in cool und in schick. Und dann ist es irgendwie der 10. Touchpoint und ich sehe die schon wieder da liegen und ich verstehe jetzt, was es ist, dass ihr jetzt merkt, jetzt bringt auch schon dieses stille Placement was.
Also was ganz wichtig ist mit der Strategie, dass du auch eine PR-Strategie dazu hast. Also klar, wenn du irgendwie jetzt in Sex in the City oder bei einer Megashow die Decke erklärt wird, das ist eine Sache. Aber das Zweite ist, wenn jetzt irgendwie ein Star oder irgendjemand einfach nur in der Story mit drin ist. Und da haben wir dann auch mit einer PR-Agentur zusammengearbeitet, dass wir sagen, hey, da war jetzt ein Video mit Olivia Rodrigo, wo sie ihre Lieblingsprodukte kurz vor Weihnachten.
Ja.
Und wir haben unsere Decke da gesehen. Und dann irgendwie nimmst du halt den Clip oder die PR-Agentur nimmt den Clip und geht dann zu People Magazine und sagt so, hey, guck mal, Olivia Rodrigo benutzt Barabee. Und da ist dann praktisch so dieses Secondary, was du dann praktisch dann auch in Google oder so, ne, du guckst dann irgendwie Gewichtsdecke und dann kommt Olivia Rodrigo in People Magazine benutzt Barabee. Also da ist es dann schon wichtig, dass man eben
das verlängert.
Das verlängert, dass das eben und auch so verewigt, weil irgendwie eine Show ist halt einmal irgendwie vorbei. Aber gerade wenn du dann irgendwie halt jemanden hast, irgendwie wie Olivia Rodrigo, die natürlich sehr bekannt ist, und dann auch so diesen YouTube-Clip und dann wird das natürlich dann auch weiter geshared. Und da versuchen wir dann schon irgendwie zu gucken, okay, da sind wir wieder drin, kann man das irgendwie in Lifestyle Magazine nochmal im Placement bekommen.
Wisst ihr, dass ihr jetzt gefeatured werdet oder ist es quasi vor jeder Sendung, guckt sich das jemand
noch,
bei euch dann an und hofft und
das
guckt
ist
genau
immer,
hin?
Das ist immer noch, wir haben jetzt, manchmal kriegt man so von einer Set-Designerin so, hey, da ist eine Show, du weißt, was der Titel ist, du weißt irgendwie, der Star.
Ja.
Und so dann, wir kennen die jetzt mittlerweile auch ganz gut und du weißt so ein bisschen auch die Storyline.
Ja.
Und dann sagen sie, oh cool, das könnte richtig gut werden. Also da hat man manchmal sowas, vor allem wenn die sagen, hey, das wird in die Storyline mit eingebunden.
Ja.
Aber so die meisten, wo du halt irgendwie, ja, hier meine Decke, weiß ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, wo war denn das letzte, wie heißt sie nochmal, Ginny und Georgia.
Mhm.
Weiß gar nicht, ob es die hier auch gibt in Deutsch, aber das ist auch relativ immer auf den Top 10 in Netflix. Und da irgendwie, das haben wir uns komplett vergessen schon, dass wir denen irgendwie vor 3-4 Jahren eine Decke gegeben haben. Und ich meinte, ach krass, so unsere Decke dort. Ne? Also manchmal irgendwie, und da haben wir natürlich immer jemanden vom Team, die irgendwie gucken. Aber es ist immer noch eine Überraschung. Also ja.
Spannend. Warst du früher schon Sex and the City-Fan?
Ja.
Total. Ich glaube, ich werde durchgedreht.
Ja, nee, total. Das war auch so für mich, jetzt ist irgendwie, jetzt kann ich sterben. alles irgendwie erreicht. Also, weil das war echt so ein krasser Moment irgendwie, ja. Dann
weißt du noch, wo du die Szene zuerst dann gesehen hast?
Ja, oder wir haben eine komplette Watchparty gemacht.
Okay, wusstest du, so, da ist es drin und dann.
Da wussten wir auch schon, also da wussten wir, dass, wo das mit inbegriffen ist. Und dann da haben wir uns komplett das ganze Team freigenommen und eine Watchparty gemacht. Das haben wir also echt gefeiert, ja.
Ihr habt relativ früh schon Investoren auch mit reingeholt. Was war da der Beweggrund, einfach euer schnelles Wachstum und das auch weiter zu finanzieren?
Ja, zum einen natürlich so das Wachstum zu haben. Ich glaube, wichtig oder für mich, wenn mich Investoren, ist so, dass man auch jemanden hat, der so gerade als, ich war erst, also First-Time-Founder, ne? Und dann auch, wir hatten keinen, also ich war auch, wie sagt man, Single-Founder, also praktisch nur eine Person. Da ist es dann natürlich schon wichtig, glaube ich, wenn es dann irgendwie auch in eine gewisse Größe reinkommt, da sind dann Fragen, die einfach jemand, vielleicht auch jemanden so haben, die irgendwie das schon mal gemacht haben, die dich irgendwie connecten können. Dadurch, dass wir einfach so schnell gewachsen sind, hat es dann Sinn gemacht, jemand mit reinzunehmen. Und dann für uns kam dann auch das Thema Patent nochmal mit auf. Also wir waren, die ersten 2 Jahre hatten wir, waren nur wir eben auf dem Markt. Aber dann natürlich, wenn du irgendwie die Decke irgendwie Oprah siehst und so, dann kriegst du halt sehr viele Copycats. Und wir mussten dann da auch aktiv werden, dann patenttechnisch, also praktisch Patent Lawsuits, die sind sehr teuer in den USA, um praktisch das Patent dann auch zu verteidigen. Und dafür haben wir dann auch, also der war einmal irgendwie ein Growth, also um die Skalierung eben weiter zu finanzieren, aber auch zu gucken, um so ein Signal zu setzen, weil es gibt, also ich unterscheide das immer, es gibt so diese kleinen Mom-and-Pops, die vielleicht aus China oder Alibaba irgendwie kommen, aber dann gibt es natürlich auch größere, ne, die irgendwie viel mehr Geld haben und sag ich mal riesige Matratzenhersteller, die irgendwie im Milliardenbereich Umsatz haben. Und da ist dann auch wichtig, dass man da relativ schnell dann auch zeigen kann, okay, wir verteidigen unser Patent und da brauchst du schon so eine War Chest dann auch an Finanzierung, um das ein Stück weit dann auch, sag ich mal, ja, durchfighten zu können.
Was kostet so ein Lawsuit? Kann man das
durchschnittlich sagen? 1 Million pro Jahr.
Okay, ich glaube, das beantwortet viele Fragen direkt.
Wow. Okay. Ja, es ist in den USA sehr teuer. Und also das und natürlich auch sehr ressourcenintensiv, nicht nur, was du der Law Firm zahlen musst, sondern dann auch so in die Ressourcen, die du im Team dann brauchst. Ja, also das ist nicht ohne.
Sorry, dass ich so blöd nachfrage, aber zahlt man die jetzt auch, wenn, also du sagst gerade pro Jahr, heißt die zahlt ihr quasi eigentlich, müsst ihr ungefähr jedes Jahr ungefähr 1 Million allokieren, die ihr auch nicht jetzt irgendwie zurückbekommt, weil ihr Recht bekommt, sondern das ist das, was man aufwenden muss, um quasi euer Patent zu beschützen.
Genau, also es funktioniert so, also wenn du einmal, also in Lawsuit, wenn du den filest, also praktisch in dem Gerichtssystem in USA, dann dauert der im Schnitt zwischen 5 und 6 Jahren, also bis es dann eine Entscheidung gibt. Das heißt, und dann für Anwaltskosten und die Gerichtskosten im Schnitt fällt dann jedes Jahr 1 Million an, bis dann am Ende dann der Entscheid kommt. Und selbst wenn ich dann den Entscheid gewinne, dann würde ich praktisch erst nach 5 oder 6 Jahren dann die Schadensersatz dann zurückbekommen. Okay. Und in dem Zeitpunkt, da ist das ist dann, der konnte mir zumindest nur nicht so viel dann vorfinanzieren.
Ja.
Und dann gibt es natürlich auch vielleicht kleinere, die dann irgendwie, wo du, ich kenne das von anderen Unternehmerinnen, die auch dann jahrelang irgendwie im Gericht waren und dann irgendwie, ist das vielleicht eine Counterseite, die irgendwie in China irgendwie ihre Legal Entity hat und da siehst du dann, selbst wenn die dir irgendwie 5 Millionen Schadenersatz geben und du siehst dann nie was. Das ist schon so eine Sache, wo sehr viele Unbekannte dabei sind und da wollte ich jetzt nicht irgendwie das Risiko wieder eingehen, wir machen das jetzt einfach mal selber aus Cashflow, sondern da müssen wir irgendwie genug haben, dass wir das dann auch mal irgendwie 5, 6 Jahre eben zu Ende bringen können pro Lawsuit, ja.
Okay. Und wann habt ihr angefangen zu internationalisieren? Also gerade Richtung Deutschland. Hat es dir da so ein bisschen unter den Finger gejuckt? Weil du wusstest, da ist noch so mein Heimatmarkt. Ja. Auch wenn der durch die Kickstarter-Kampagne irgendwie jetzt gar nicht so promising aussah.
Also es war schon so, als wir, die ersten Jahre war es eben wichtig, uns irgendwie auf eine Sache zu fokussieren und erstmal irgendwie, das auf einen guten, auf eine gute Position zu kriegen und sehr stabil einfach zu sein. Und dann war es eben, okay, jetzt könnten wir halt internationalisieren. Und dann war so, okay, machen wir jetzt England, wo der Demand irgendwie ungefähr mehr oder weniger dieselbe Größe hatte wie Deutschland. Und dann war schon so eine Herzensangelegenheit für mich. So, nee, ich weiß, es macht vielleicht jetzt keinen Sinn, weil wir müssen auch noch dann übersetzen und die ganze deutsche Übersetzungsleistung machen. Aber es war irgendwie schon so eine Herzensangelegenheit, wo dann auch nach den ganzen Jahren, wo man sich jetzt fokussiert hat, wo man sagt, ich mache jetzt was, wo mir echt Spaß macht auch.
Und wann war das noch?
Letztes Jahr.
Letztes Jahr?
Ja, wir sind erst letztes Jahr im Oktober, ja.
Letztes Jahr im Oktober, okay. Und ja. Welche Größe hatte Barraby dann schon in den USA zu dem Zeitpunkt?
Mittlerer achtstelliger Umsatz.
Mittlerer achtstelliger Umsatz. Und wie viele Mitarbeiter?
30.
30 Mitarbeiter,
okay. Also 30 praktisch im Office. Und dann haben wir ja die Produktion, da sind es fast 200.
Was hast du in Deutschland dann direkt anders gemacht? Du konntest ja nicht auf Oprahs List. Sowas gibt es ja gar nicht, ne? Oder gibt es hier irgendwas in die Richtung? Ich glaube nicht. Mir fällt irgendwie
nichts ein. Definitiv, es gibt jetzt so nicht diese, glaube ich, Megastars wie die Kardashians oder Oprah. Ja. Also dieses Playbook funktioniert nicht. Aber wir haben, also als wir jetzt so in den Markt gegangen sind, wir haben schon irgendwie versucht, das auch einzudeutschen. Also weil es gibt ja viele amerikanische Brands, die sagen, ja, ich komme jetzt mal und dann tue ich einfach das komplett, mal einfach Rap, also Copy-Paste dann irgendwie. Und wir haben uns erstmal viel Zeit genommen, um einmal auch die Sprache und die Brand Voice auch mit das alles so aufzustellen, dass es auch deutsch ist. Also ich bringe immer dieses Beispiel. Wir haben zur ersten Osterkampagne haben wir so kleine Eierwärmer, diese Hütchen, die man ist ja schon sehr deutsch. Das gibt's ja in Amerika. Also in Amerika versteht das keiner, dass wir irgendwie jetzt über Ostern hatten wir dann mit den schweren gehäkelten kleinen Hütchen, denn die passen zur Decke. Also Kampagnen dann auch zu machen, die sich deutsch anfühlen und wo irgendwie die Leute dann auch sehen, die treten als eine deutsche Marke auf. Also da haben wir irgendwie viel gemacht. Klar, wir haben auch Gifting gemacht. Manuel Neuer, unsere Eierhütchen und Gewichtsdecke gegeben. Das machen wir schon auch, dass wir irgendwie gezielt uns irgendwie Leute irgendwie raussuchen. Aber dann auch ganz klassisch irgendwie so Performance-Marketing. War natürlich von Anfang an, aber halt auch schon mit so einem Gefühl jetzt, dass wir nicht die amerikanischen Ads replicaten, sondern wirklich versuchen, unsere eigene deutsche Sprache und so eine eigene, sag ich mal, Marke, irgendwie deutsche Marke schon für Barraby dann aufzubauen.
Der Name, hätte ich jetzt gesagt, ist gar nicht so ein Problem in Deutschland, oder? Also ich meine, ihr werdet, glaube ich, also mir kommen direkt zwei andere Bears mit Free Bears und mit Bears with Benefits in Kopf und die funktionieren ja zum Beispiel als deutsche Marken unter so einem englischen Namen sehr gut, aber es ist eher die Sprache außenrum und dieses, dass es eben jetzt nicht Casper in Deutschland zum Beispiel ist, ne?
Ja, gut, wichtig war auch, wir haben ja in den USA machen wir die Shoots und da haben wir halt so diesen Brooklyn-Vibe mit, wie sagt man, diese Brick-Walls und so und du siehst, okay, das ist halt ein New York-Studio, aber hier sehen ja die Apartments anders aus, ne? So eher so Berlin, weiß Holz, hohe Stuckwände. Ja. Und da haben wir dann auch dann von Anfang an versucht, verschiedene Foto-Assets dann zu kreieren, dass man halt sagt, okay, das ist eigentlich jetzt ein Wohnzimmer oder ein Schlafzimmer, das in Deutschland sein könnte. Das haben wir auch von Anfang an eben gemacht, so dieses Aufteilen und neben der Copy praktisch dann auch die Assets gleich praktisch deutsch zu machen.
Wenn du jetzt nach einem halben Jahr ein Fazit siehst, wie erfolgreich war der deutsche Launch für euch?
War sehr gut für uns. Also wir waren wir waren im Dezember sogar schon ausverkauft, Anfang Dezember. Und also hat wirklich die Erwartung gesprengt. Und
Weihnachtsgeschäft konntet ihr gar nicht richtig mitnehmen.
Ja, ich so, das ist ja echt ärgerlich, so dass man irgendwie das Weihnachtsgeschäft, das europäische Team sagt, wir können in Urlaub gehen, Weihnachtsferien schon früher gehen, wir haben nichts mehr zu verkaufen. Aber nee, also es ist echt super gut angekommen und gerade als wir dann auch mehr Farben und die Schlafmaske, wir haben auch noch diese Gewichtsschlafmaske, also so dieses Bewusstsein mit für Schlaf ist, glaube ich, in Deutschland auch jetzt super angekommen. Wir hatten ja gerade auch über Longevity gesprochen, dass ich glaube, da müssen wir jetzt auch keine Erklärungsarbeit mehr leisten. Also ich war mir immer nicht so sicher, wenn wir jetzt nach Deutschland kommen, wie viel muss ich da noch erzählen, das ist eine Gewichtsdecke und wie einem das praktisch hilft, besser zu schlafen. Die meisten Leute, so ich kenne schon Gewichtsdecken und ich benutze sie irgendwie schon seit einer Zeit. Also ich habe das Gefühl, auch das Timing hat wirklich so gut funktioniert, dass es jetzt fast sich so anfühlt, wie als wir in den USA waren. Okay,
Leute haben
schon eine Gewichtsdecke und sagen, ja, ich hatte die von Amazon irgendwie, aber ich mag die, aber die ist irgendwie genau so schwitzig und irgendwie sieht nicht gut aus. Und jetzt haben wir, also wir hatten ja auch in den USA so dieses, was wir gesehen haben, dieses Upgrading von existing Gewichtsdecken. Und das hatten wir in Deutschland auch sofort dann gesehen, dass Leute irgendwie uns da mit offenen Armen eigentlich empfangen haben, sagen, hey, ich hatte eine braucht mir nicht mehr irgendwie mich irgendwie zu überzeugen, warum ich schon, aber ich schlafe schon unter einen und ich mache jetzt das Barabee Upgrade. Und da hatten wir von vornherein auch einen guten Erfolg.
Weil du gerade sagst, Barabee Upgrade, was, wie ist denn das preisliche Upgrade zwischen so einer herkömmlichen oder irgendwie China-Variante, die qualitativ lang nicht so hochwertig ist wie eure, und dann eine Barabee-Decke?
Also du kannst so eine China-Plastik, also Polyester-Decke für 50 Euro auf jeden Fall auf Amazon schon bekommen, und unsere startet mit 199.
Okay, das hätte ich mir sogar noch teurer vorgestellt. Kommt dann bestimmt auf die Größe etc.
Ja, also umso größer, umso schwerer sie ist, umso teurer werden sie dann. Aber ja, mit 199, das ist dann die 5-Kilo-Decke, genau.
Vielleicht blöde Frage, die jetzt dann erst zu stellen. Wie bekommt ihr die Decke so schwer?
Da ist ja das auch das Patent dran. Ja. Also praktisch, wir haben dann diese Schläuche. Ne? Also praktisch von außen ist dann die Bio-Baumwolle. Und innen dran sind dann auch verschiedene, wie sagt man, Layers im Englischen, die praktisch dann
Schichten,
auch Schichten, genau, verschiedene Schichten von Bio-Baumwolle. Und wenn du die praktisch so in einen Schlauch, die gepresst, kriegst du genau dasselbe Gewicht, wie wenn du Plastikkügelchen reinmachst. Aber hast trotzdem noch, das ist weich, luftdurchlässig und auch sehr noch biegsam. Aber innen drin, also wenn du die aufschneiden würdest, siehst du genau dasselbe, was außen ist, ist auch innen drin, und wie wir die schwer machen. Das war so dieser Aha-Effekt, als ich da experimentiert hatte, ist so, wie kriegt man irgendwie Baumwolle so schwer? Und das kriegt man mit den gepressten oder mit den verdichteten Schichten innerhalb. Ja.
Ich stelle mir das super teuer vor, gerade wenn du sagst, irgendwie, also das ist ja eine große Decke, das Ganze noch pressen, also da ist ja richtig viel Material
auch dahinter. Das ist auch der höchste Kostenanteil, sind die Materialkosten, vor allem wenn du noch Bio-Baumwolle verwendest inside und draußen, dann ist das auf jeden Fall nicht ganz billig. Wir haben mittlerweile auch die Produktion automatisieren können. Am Anfang ist wirklich alles noch von Hand gemacht worden. Jetzt auch das Häkeln, also das, die Endfertigung wird immer noch von Hand gemacht, aber sozusagen die Schläuche werden jetzt auch komplett mit einer Maschine hergestellt, die wir über die Jahre auch entwickelt haben.
Und auf dieser Maschine ist dann auch quasi nochmal das Patent? Oder die ist schwer kopierbar, das Patent ist auf der Decke, aber...
Das Patent ist auf der Decke und dann genau mit der Maschine wird das dann umgesetzt, das Patent.
Du hast jetzt einen richtig guten Vergleich, du hast ja vorher schon in New York gearbeitet lange, oder nicht nur in New York, und jetzt hast du 6 Jahre ein Unternehmen dann erst in den USA aufgebaut, bevor du nach Deutschland gegangen bist. Wo siehst du die größten Unterschiede? Ich glaube, im Moment Wirtschaftsstandort Deutschland sind ja alle irgendwie gerade auch sehr kritisch oder pessimistisch, und viele schauen so ein bisschen in die USA und sagen, oh, uns fehlt da irgendwie so ein bisschen der Spirit. Siehst du das genauso?
Ja, ich meine, teilweise. Ich glaube, es gibt immer noch Sachen, die sehr gut sind in Deutschland. Also ich gebe mal das Beispiel Return-Logistik. Ja? Also wenn mal die Decke, wenn die eben gereinigt wird und auch die Person, die irgendwie die Reinigung macht, bisher erstmal in diesen Prozess eingestiegen ist und das Treatment, wie das dokumentiert worden ist, so diese Handwerkskraft und dieses, also detailorientierte, die Dokumentierung, die du hast, das ist 1A. Mhm. Das Problem ist, hat halt 3 Monate gedauert, bis er mir den ersten Draft gegeben hat. In USA kriege ich das innerhalb von 2 Tagen. Da kriege ich nicht irgendwie 30 Seiten. Das machen wir so, das kommt in die Kammer, da tun wir, ne? Also, wo ich denke, Mensch, das ist richtig gut, was er jetzt gemacht hat, aber am Ende ist es auch so, okay, ich kriege halt in den USA, die machen mir, geben mir 2 Seiten, ich kriege dasselbe Ergebnis raus, aber geht alles viel schneller. Von Unternehmensgründung, als ich damals Unternehmen gegründet habe, ein Klick online, innerhalb vom nächsten Tag hast du deine Legal Entity. Hier ist so, okay, ich muss jetzt zu dem Notar gehen, dann irgendwie braucht er 2 Wochen später gehst du zum Landgericht. Also so dieses bürokratisch, ich glaube, das sehen wir manchmal uns selber im Weg, ein bisschen als Deutsche. Wir wollen alles so gut machen und sind vielleicht dann so überbürokratisiert, dass man vielleicht was in den USA so, mach mal einfach.
Ja.
Und wenn es dann nicht funktioniert, ist auch okay, dann probier mal wieder. Wenn man hinfällt, steht man auf und läuft man weiter. Aber ich habe hier das Gefühl, man will gar nicht erst hinfallen. Man versucht das zu vermeiden und dann läuft man aber sehr, sehr langsam. Und ja, ich glaube langfristig, dass dann einfach die anderen schneller laufen. Und ja, das ist, glaube ich, so, was ich so sehe. So dieses mach mal irgendwie, trau dich doch mal irgendwie was zu machen. Und wenn es nicht funktioniert, okay, dann trotzdem kriegst du einen Applaus, weil du hast es zumindest probiert.
Hm.
Ja.
Okay. Und wenn du so ein Fazit, ist irgendwie vielleicht das falsche Wort, aber wenn du jetzt nochmal gründen müsstest, dürftest, wie auch immer, und Nachfrage nachgewiesenermaßen ist in beiden Ländern das gleiche, würdest du in den USA gründen oder würdest du in Deutschland gründen?
Also ich glaube, in den USA zu gründen hat natürlich schon den Vorteil, dass du einen riesigen Markt hast und dass du auch einen Konsumenten hast, die sehr offen sind für Neuigkeiten und sehr schnell irgendwie was Neues adopten. Ich glaube, für mich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt nochmal komplett was Neues gründen würde, wahrscheinlich wieder denselben Weg gehen und auch erstmal so dieses Learning von so einem really fast moving Consumer Markt wie in den USA. Die Leute sind unglaublich schnell irgendwie Neues zu probieren, wo ich manchmal das Gefühl habe, die Deutschen brauchen vielleicht so ein bisschen auch so ein Proofpoint erstmal, bevor man irgendwie sagt, okay, ist das gut, da gucke ich vielleicht sogar erst auch nochmal in den USA. Und dann sage ich so, ah ja, die haben das auch schon da und da habe ich das auch schon gesehen. Ja, also ich glaube, so dieser Schritt für mich hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Ich glaube, ich würde es nochmal so machen.
Hm, spannend. Wie ist dein weiterer Plan? Du hast jetzt 6-7 Jahre lang USA gemacht. Mhm. Jetzt habt ihr nach Deutschland expandiert. Das lief sehr, sehr gut und über euren Erwartungen. Sind jetzt direkt andere Länder dran? Sind es mehr Produkte? Oder sagst du, nee, jetzt erstmal wirklich auch nochmal irgendwie 3 Jahre voller Fokus auf Deutschland, so ähnlich wie ihr es in den USA gemacht habt?
Ich glaube, der Fokus ist wichtig. Also wir wollen jetzt weiter den Dachmarkt aufbauen und das wirklich, ich sage immer, es muss richtig, richtig sein. Statt jetzt irgendwie im Schwäbisch sagt man zu hudeln und jetzt irgendwie machen wir das noch und das noch. Also jetzt wollen wir Amazon irgendwie nochmal aufbauen und dann auch ganz systematisch die Produkte, die wir in den USA haben, die es noch nicht gibt, die rüberzubringen und dann auch unsere Learnings zu haben. Ob es jetzt 3 Jahre irgendwie nochmal dauert, bis wir in den nächsten Markt gehen, aber auf jeden Fall nochmal 18 Monate, um wirklich das richtig aufzusetzen, dass wir auch ein gutes Verständnis haben. Welche Farben, wie sind die Gewichte, was ist nochmal, um dieses Produkt und das Portfolio richtig gut auch abgestimmt zu haben, auch marketingtechnisch gibt es noch einiges für uns zu lernen. Also ja, da werden wir auf jeden Fall hier nochmal weiter uns vertiefen.
Gibt es irgendwas, was hier gar nicht funktioniert, was in den USA für euch irgendwie so ein super Channel ist, wo du gemerkt hast, okay, den gibt es hier gar nicht oder er funktioniert einfach gar nicht gut?
Also generell, was in USA ja auch ein ganz großes Thema ist, ist Affiliate-Marketing.
Ja.
Das gibt es jetzt, glaube ich, schon auch mit Awin und so. Aber ist nicht vergleichbar in den USA. Also gerade diese Listicles mit diesen Mattress-Review-Sites, die sehr systematisch aufgebaut sind in den USA oder auch so, dass jedes Magazin hat ja irgendwie schon so ein Affiliate-Channel. Also gerade wenn du irgendwie die besten Bettdecken, die besten Matratzen, ist ja eigentlich fast alles in den USA Affiliate. Und hier hast du ja auch, sag ich mal, weniger, also klar, wir haben Online-Medien, aber so dieses, wir haben ja sehr viel Print noch auch hier. Also ist ja der, glaube ich, der größte Printmarkt auch weltweit noch Deutschland, wo du auch 4-5 Yoga-Magazine hast und auch diese Tiefe, diese Kategorien. Also wenn man jetzt im Flughafen in den USA irgendwie, was ja theoretisch ein größerer Markt ist, und dann gehst du in den Flughafen Frankfurt hier rein, hast du viel mehr Printauswahl als in den USA oder im New Yorker Flughafen. Und da so dieser Shift, das ist von praktisch diese Magazine auch in den Affiliate-Channel reinzugeben, das ist auf jeden Fall, funktioniert super bei uns in den USA, wo wir auch ein ganzes Team haben. Und da da hinken wir, glaube ich, so ein bisschen hinterher noch hier in Deutschland.
Wir beenden unseren Podcast immer mit 3 Fragen und unsere Frage zu One More Hint wäre, was rätst du Leuten, die eine großartige Idee haben, sich aber nicht trauen, aus ihrem sicheren Angestelltenverhältnis auszubrechen, also ähnlich wie bei dir?
Ich glaube, wichtig ist, dass man sich so eine Zeitspanne setzt. Also jetzt nicht irgendwie 3 Jahre vor sich hin tümmeln, aber irgendwie, ich finde, 12 Monate ist auf jeden Fall was, wo ich finde, es realistisch, in den 12 Monaten nicht sich hinterfragen, weil es wird sehr viel hoch und runter und abwärts gehen. Einfach dann Scheuklappen aufziehen und sagen, jetzt so 12 Monate und ich gucke auch erst nach 12 Monaten, wie das wird, und stopp dann auch nicht in den 12 Monaten,
One more fail. Aus welchem Fehler in den letzten Jahren hast du am meisten gelernt?
Wir haben also den Humor vom Amerikanischen ins Deutsche zu übersetzen.
Ja.
Wir machen immer April Fools, also ja, erster April-Scherz. Ja. Und da hatten wir eben in USA so kleine Gewichtsdecken für Hühner gehäkelt, also die aussahen wie so ein Ei und haben dann da diese ganzen Hühner mit den, also das eben an so Hühner-Influencer gegeben. Und als wir das dann versucht haben in Deutschland zu replikieren, meinen sie, das finden die überhaupt nicht lustig. Und da war so, okay, wir müssen eben gucken, wie so dieser Humor, der in USA eben over the top ist, wie wir das sozusagen noch ein bisschen...
Hier wird direkt Peter kommen, ne?
Genau.
Wird sehr ernst genommen werden, wenn es um Tiere geht.
Genau, das findet keiner witzig, wenn man da Hühner mit reinbringt, ja.
Und letzte Frage. Ich glaube, ich könnte sie wahrscheinlich jetzt für dich beantworten aus dem Podcast, aber was hättest du gemacht, wenn Barrabee nicht geklappt hätte?
Ich glaube, es gibt so ganz am Anfang, wenn Barrabee nicht geklappt hätte, wäre ich wahrscheinlich jetzt wieder im Angestellten.
Ja.
Schade eigentlich. Angestelltenverhältnis.
Warum schade?
Naja, wenn du einmal Unternehmer bist und dann auch das funktioniert und du kannst Sachen, die du in deinem Kopf hast und die dann auf einmal dann umsetzen und du siehst so ein Produkt, das dann zum Leben kommt, da gibt es, glaube ich, kein besseres Gefühl. Also ich wollte irgendwie nicht mehr zurück jetzt irgendwie, wo ich nicht diese Kreativität und diese Freiheit habe. Und ich glaube, wenn du mich später sagen würdest, also wenn ich ein bisschen irgendwie 2-3 Jahre bei Barrabee drin gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich versucht, noch was weiteres, ein anderes Unternehmen. Ich glaube, wenn du einmal diesen Entrepreneurial Bug hast, dann ist das schwer, dann irgendwie wieder zurückzugehen in deine alte Welt. Aber so am Anfang wahrscheinlich wäre ich dann wieder in meiner alten Welt zurückgegangen.
Ich frage mich das super oft. Ich war auch davor im Corporate oder nur in Corporates davor. Und ich frage mich super oft, ob ich mich da noch wohlfühlen würde, weil ich hatte da eine fantastische Zeit. Und das kam bei mir auch eher irgendwie zufällig. Und ich habe das auch bei mir nie gesehen. Deswegen habe ich mich da sehr gefunden in dem, was du vorhin gesagt hast. Und ich hätte mich da nie irgendwie gründen sehen oder sonst irgendwas. Das war auch nie ein Traum. Und hätte es mich auch gar nicht mitgecatcht, hätte du mir das erzählt. Und deswegen frage ich mich total oft, wenn ich dann auch irgendwie meine alten Kollegen noch sehe, denke ich immer so, ich glaube, ich könnte das auch noch richtig gut. Und ich würde es super gerne eine Woche mal eine Woche mal ausprobieren, weil wahrscheinlich fände ich es also trotzdem dann grauenhaft. Aber weil ich damals so positiv fand und ich hatte eben nicht diesen Punkt, oh Gott, ich muss hier raus, denke ich mir auch ganz oft, gerade an den Momenten, wo es manchmal so ein bisschen tricky und hart wird, denke ich mir manchmal so,
das ist schön, 9 to 5.
Das ist eigentlich. Aber wahrscheinlich für dich gibt es keinen Weg zurück mehr.
Ja. Ja.
Liebe Katrin, vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe es ja vorher schon gesagt und dass das jetzt hier geklappt hat, dass du dir die Zeit genommen hast. Morgen fliegst du zurück nach New York. Hatten wir auch noch nie im Podcast. Deswegen Dankeschön. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Und ich glaube, es ist so eine besondere Geschichte. Wir gehen so selten auf die ganze Geschichte irgendwie im Podcast ein. Aber deine ist so empfehlenswert und irgendwann wird sie vielleicht auch mal verfilmt. Kann man eine eigene Netflix-Serie draus
genau.
machen.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Danke dir. Tschüss.